Also heute ist ein Erntedankfest und wir freuen uns darüber. Das ist eigentlich von der Geschichte, wenn wir die Bibel lesen, das Laubhüttenfest, was wir als Erntedankfest bezeichnen, war eigentlich das fröhlichste Fest überhaupt in dem ganzen Jahr. Es gab kein Fest, das so mit Freude verbunden war und so fröhlich gefeiert wurde wie dieses Laubhüttenfest. Also das war das Freudenfest schlechthin. Und wisst ihr, wenn wir jetzt darauf gucken, wir denken meistens an ein Erntefest, also an ein Dankfest, an das, was wir bekommen haben und das, daher auch die Freude und auch der Dank. Das ist ja auch richtig so. Aber wisst ihr, in der Geschichte der Feste ist dieses Fest das letzte Fest und steht auch ganz nah in Verbindung, also ist nicht ein getrenntes Fest von den anderen zwei Festen, und zwar dem Posaunenfest und dem Tag der Versöhnungen, also dem Fest der Versöhnungen. Wenn ihr euch erinnert, ich glaube, das war sogar letztes Jahr, genau hier ungefähr, haben wir über diese Feste, über das letzte Fest hatte ich gepredigt, oder? Das war doch hier. Ja? Und vielleicht habt ihr noch einiges in Erinnerung, wie der Herr das eigentlich durch die Heilsgeschichte geplant hat. Wir wissen ganz genau, dass diese Feste des Herrn auch vom Herrn genannt sind als wie ein Terminkalender. Ja? Also diese Feste sind nicht einfach nur Attraktionen, schöne Feiern, sondern es ist ein Terminkalender der Heilsgeschichte. Und die Feste davor, die auch erwähnt wurden von Christian, übrigens Christian, tut mir leid, das mit dem Lächeln hatte nichts mit dir zu tun gehabt, oder ich habe einfach nur in das schöne Gesicht des Hannes geguckt und habe mich einfach gefreut. Sorry, dass ich dich damit confused habe. Verwirrt ist besser. Die Feste, die davor geschehen sind, hat der Herr als Termine festgelegt, an denen er gekommen ist, besser gesagt, an denen er gelitten hat, ja, an denen er den Heilsplan Gottes in Erfüllung gebracht hat, auf die Stunde genau. Ja. Und aus diesem Grund können wir wissen, dass auch die letzten Feste dafür stehen und sich genauso erfüllen werden, dass es mit dem Kommen des Herrn zu tun hat. Und deswegen ist dieses Fest einerseits ein Freudenfest, aber auf der anderen Seite ist das auch ein Gerichtsfest, weil es ist ein Fest der Ernte, wo auf der einen Seite geerntet wird. Die Kinder Gottes werden geerntet, aber die anderen werden gerichtet werden. Ja? Und somit ist das eigentlich ein, ja, von den Gefühlen her ein gemischtes Fest, weil die einen, die auf den Herrn warten, die auf ihn vertrauen, die auf sein Erscheinen warten, für die wird das große Freude sein, aber für die anderen werden das Tage des Gerichts sein. Also, ich möchte aber heute mehr daran anknüpfen, ich werde hier etwas machen, also anknüpfen, wir denken jetzt an die Früchte, ja? Aber es ist weit mehr, das Gott uns gegeben hat und beschenkt hat. Ja? Wenn ihr als Eltern rund um euch guckt, dann seid ihr umgeben von Kindern. Ja? Es sind Gaben Gottes, die er uns geschenkt hat, wofür wir danken sollen. Und ich möchte keineswegs dieses Fest einfach nur so übergehen und sagen, okay, wir machen heute irgendwas anderes. Obwohl, wie ihr gleich sehen werdet, wir werden im Text weitermachen, okay? Ich krieg die Kurve schon dahin. Wir danken für unsere Kinder, für die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und genauso möchte ich, und hier kommt die Kurve, könnt ihr selbst entscheiden, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Gott hat uns auch sein Wort gegeben. Ja. Wir haben heute etwas in unserer Hand, was wir oft, denke ich, zu wenig schätzen. und dass uns überhaupt gar nicht so bewusst ist, was wir da in der Hand haben. Und hier sind wir schon bei unserem Text, den wir auch fortlaufend betrachten, und zwar beim Timotheus-Brief. Und wenn ihr eure Bibel mithabt, so möchte ich genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ihr wisst ja, wir gehen einem schnellen Gang durch, und heute gerade zeigt uns dieser Text ganz besonders, es ist 2. Timotheus Kapitel 3 von Vers 14 bis Kapitel 4 Vers 8, zeigt Paulus hier etwas auf dem Timotheus, und zwar, was er wirklich in der Hand hält. Hier geht es um das lebendige Wort Gottes. Wofür ich sagen würde, das passt wunderbar zu diesem Erntedankfest, und zwar, dass wir Gott danken für die Gaben. Ja, wenn wir das etwas allgemeiner nehmen, nicht nur für die irdischen Gaben, für das irdische Brot, sondern wir danken Gott heute auch für die anderen Gaben, wie unsere Kinder, wie unsere Ehepartner, wie viele andere Sachen, die Gott uns auf dem Weg gegeben hat, und auch ganz besonders für sein Wort. Also, ich möchte erstmal mit euch diese Verse lesen, weil nicht alle haben eine Bibel, in die sie reinschauen können. Wer eine hat, bitte von Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Bitte schön, hier sind wir am Ende dieser Feste. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nah. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Lass uns noch kurz stille werden. Herr, wir danken dir für dieses hervorragende, belehrende Wort. Herr, für dieses ermahnende und zurechtweisende Wort. Herr, ich möchte dich bitten, dass auch dieser Text in unserem Leben dazu da ist, dass du an uns arbeitest, hier und jetzt. Herr, ich bitte dich um offene Ohren. Herr, ich bitte dich um offene Herzen. Ich bitte dich um Gnade für richtige Worte. Leite du mich, um das wiederzugeben, was du hier sagst, zu deiner Ehre und zur Erbauung deiner geliebten Kinder. Amen. Also diesen ganzen Text kann man zusammenfassen, ich weiß, vielleicht nur jetzt so durchs Durchlesen habt ihr nicht sofort alles strukturiert in eurem Gedächtnis und könnt systematisch jetzt das hinlegen, um besser zu behalten. Aber dieser Text kann mit einem Schlagwort überschrieben werden, und zwar bleibe, okay? Jetzt bei diesem Regen, bleibe in der Hütte, okay? Aber, wisst ihr, es ist nicht erstmal darauf bezogen, dass du in der Hütte bleiben sollst. Dieser Text kann beschrieben werden mit bleiben, und wir kommen gleich zu der Antwort, denn einfach bleiben ist nicht ausreichend. Ne? Da muss noch irgendwas dahinter kommen, wo bleiben und so weiter. Und so, das ist, wo der Text uns wirklich Weisung gibt und diese Fragen beantwortet. Und zwar, wo sollen wir bleiben? In welch einem Stand? Ja, wo? In welch einem Stand sollen wir bleiben? Worin sollen wir bleiben? In welch einer Tätigkeit sollen wir bleiben? Wie sollen wir bleiben? In welch einem Charakter, ja, wie, in welchem Charakter soll man bleiben? Also hier direkt zu Timotheus natürlich gesprochen, direkt und zu uns in der erweiterten Form. Und warum soll er bleiben? Und diese Frage, warum, da sind zwei Teile drin in dieser Antwort. Ja, warum soll er da bleiben? Hier ist die Begründung. Erstmal ist es eine direkte Begründung und einmal eine indirekte. Einmal ist es eine Begründung verbunden mit dem Auftrag und einmal ist es eine Begründung, warum er bleiben soll, mit dem Ziel. Das haben wir gelesen, Kapitel 4, ab Vers 16. Ja, da ist gerichtet auf das Ziel, auf die Krone. Und das ist ein Grund, warum er darin bleiben soll. Also, wir wissen, dieser Auftrag einfach bleibe. Viele Leute leider nehmen die Bibel so einfach wie ein, die könnten jetzt dafür auch ein Liederbuch nehmen, ja, oder eine Note, Musik oder irgendwas. Sie beten, Herr, soll ich jetzt hier in Neuwied wohnen bleiben oder soll ich in Kanada wohnen bleiben? So ging es uns vor einiger Zeit. Und wisst ihr, manche machen dann die Bibel auf, pam, oh, du aber bleibe, jawohl, soll ich auf diesem Arbeitsplatz bleiben, du aber bleibe, der Text sagt, du aber bleibe, wenn du den Beruf wechseln willst, den Arbeitsplatz wechseln willst und jetzt das liest, du aber bleibe, fantastisch, dann weißt du, wo du bleiben sollst. Ihr Lieben, wisst ihr, es gibt eine Passage, die tatsächlich ganz darauf konzentriert ist, über Bleiben. Und zwar, das ist im Korintherbrief, im 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Nur aus dem Stand sofort. Wisst ihr, verbindet ihr Kapitel 7 mit irgendwas? Worum geht es im Kapitel 7? Ja, lauter. Ja, es geht so ein bisschen um die Ehe, ne? So ein bisschen in Richtung Liebe und so weiter. Und wisst ihr, in diesem Kapitel ist durchgehend, spricht er von Bleiben. Von Bleiben in dem Stand, in dem man ist. Ja? Und das ist ein sehr missverstandenes Kapitel. Ich muss sagen, wo ich durch den Korintherbrief gelesen habe und kam bis zum Vers 21, ja, er geht die ganze Zeit darauf ein und ihr werdet selber durchsehen, wenn ihr das bei euch schon umzingelt habt. Ja, da wiederholt er immer wieder, bleibe, 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 bleibe. Ja, das zieht sich durch, weil das ist die Botschaft. Und zwar lasse ich Kapitel 21. Bist du aber als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach es umso lieber, mach umso lieber Gebrauch davon. Und wisst ihr, ich befand mich gerade in einer Situation, wo ich lehrmäßig hin und her gerissen war, wo ich als durch und durch Mennonit war und ich stand da und forschte in der Schrift und jetzt kam ich zu diesem Vers, 1. Korinther 7, Vers 21 und das Ganze geht darum, bleibe, bleibe, bleibe. Und dann las ich Wenn du aber frei werden kannst, dann nutze es. Und ich dachte, Halleluja, Herr, ich nutze es. Vers 22, denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als Freier Berufener als ein Sklave Christi. Und weiter, das habe ich mir jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, sagt er, ja, das muss ich aber aufmachen, Verzeihung. Das muss ich hier kurz blättern, 1. Korinther, Kapitel 7. Ebenso ist, ich lese nochmal Vers 22. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Also, es war für mich klar, bist du ein Mennonit, du kannst als Christ sein und Mennonit sein, das geht auch. Ebenso ist auch aber der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Ihr Lieben, das geht jetzt nicht gegen Mennoniten oder sonst was, aber es geht darum, wenn wir, was auch Andreas gelesen hat in dieser Passage, wenn Menschen uns Satzungen auferlegen wollen, die von Menschen kommen, so ist da höchste Alarmglocke. Prüfe das 7-mal mit der Schrift. Ja. Es kann ein guter Vorschlag sein und es kann in einer gewissen Situation richtig sein und auch in der Geschichte kann es richtig sein. Aber wenn es von Menschen kommt, und das ist genau das, was Andreas gelesen hatte, was Jesus die ankreidet, er sagt, wenn es von Menschen kommt, ist es irgendwann mal nur ein Menschengebot. Darum zurück zu Schrift, zurück zu Schrift. Dieser Auftrag, bleibe, was Timotheus hier bekommt, ist bleibe in dem wahren Evangelium. Ja. Timotheus ist in diesem Dilemma, dass Leute kommen und Menschengebote, irgendwas in die Gemeinde reinbringen wollen. Das ist seine Herausforderung. Genauso wie es heute unsere Herausforderung sein kann. Und ich sage, niemand, auch wir sind nicht davor bewahrt vor Traditionen, dass wir eines Tages, wir stehen immer in der Gefahr, in die Schrift hinein zu interpretieren und nicht herauszunehmen. Aus diesem Grund ist dieser Auftrag für uns, wie in der ganzen Zeit hindurch, von Timotheus bis uns, so bedeutsam und wichtig. Ihr Lieben, das Wort Gottes allein. Bleibe am wahren Evangelium. Das ist der Aufruf. Das ist der Kernpunkt. Wenn er hier darüber schreibt, bleibe, so heißt es, bleibe in dieser echten Lehre. Ja. Und er hat hier gerade, wenn ihr euch an letzten Sonntag erinnert, hat er zweier Art von Personen vorgestellt. Er hat zweierlei von Listen ihm gezeigt. Und die eine Liste waren die Leute, die in die falsche Richtung gehen, die sich aber in der Gemeinde befinden. Die haben einen Schein von Gottesfurcht. Ja? Die sind in der Gemeinde, aber sie gehen in eine falsche Richtung. Und da ist dann die andere Gruppe, die er beschreibt, 2. Timotheus 3 von Vers 10. Und er sagt zu Timotheus, du bist in dieser Gruppe und du bist mir nachgefolgt. Nochmal Vers 10, seht ihr das? Du aber bist genau meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden. Ja? Das sind diese zwei Listen, die gegenüberstehen. Und Timotheus ist diesem nachgefolgt. Und das fasst er jetzt hier zusammen. Timotheus, du bist in die Nachfolge getreten, bleibe darin. Seht ihr den Unterschied? Das eine ist, man ist in die Nachfolge getreten, und zweitens hast du den Auftrag, darin zu bleiben. Das bedeutet, wir stehen in der Gefahr, verschiedene Sachen in die Gemeinde, in die reine Lehre Christi hineinzubringen. Diese Gefahr wird nicht ausbleiben, und aus diesem Grund bleibe. Und jetzt die Gründe, warum soll er darin bleiben? Die erste Antwort: weist hin, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Und jetzt der Grund, warum, der erste Grund, weil die Quelle, ja, der erste Grund zeigt auf die Quelle hin, woher er das bekommen hat. Ja, die Quelle muss sicher sein. Woher hat man eine Sache bekommen? Von wo weiß man, ob eine Sache richtig oder falsch ist? Wenn du zurückgehst und kontrollierst, von wo kommt sie? Das ist eine der ersten Tatsachen, wie Sachen geprüft werden müssen, dass wir an die Quelle gehen. Ist die Quelle richtig oder falsch? Und der, warum soll er darin bleiben? Also wir haben gesehen, worin er bleiben soll, in dem wahren Evangelium. Warum soll er da bleiben? Die Quelle. Und die Quelle ist, du weißt, von wem du es gelernt hast. Es wäre nicht fair, wenn wir hier die Mutter und die Großmutter außer Acht lassen würden. Ja? Denn Paulus ermutigt Timotheus am Anfang des Briefes, dass er sagt, deine Mutter und deine Großmutter hatten einen echten Glauben. Ja? Es bezieht sich auf den Glauben, auf das wahre Evangelium. Und das fing an von deiner Mutter und deiner Großmutter. Dann müssen wir aber ganz klar sagen, dass es nicht einfach wirklich von der Mutter oder Großmutter kommt, sondern in diesem Sinn bei Timotheus ganz klar von Paulus selber. Wenn ihr in der Apostelgeschichte liest, wie Paulus Timotheus aufgenommen hat, Apostelgeschichte 16, da wird uns gezeigt, dass Paulus ihn genommen hat und sicherlich unterwiesen hat. Paulus ließ ihn beschneiden und da trat er in die Jüngerschaft, in die Schule des Paulus und ging mit Paulus mit und hat das reine Evangelium von dem Apostel selber empfangen. Daher die Quelle, von wo er es empfangen hat, ist das wahre Evangelium von dem Apostel selber, der das Evangelium Gottes weitergegeben hat. Was ebenso noch zur Quelle gehört, auch noch in diesem Vers, da du weißt, von wem du es gelernt hast und, ja, hier ist der zweite Teil, und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Es ist ein ganz genauer Verweis auf die Heiligen Schriften. Darum geht es. Hier ist das wahre Evangelium. Die Quelle sind die Heiligen Schriften. Nichts anderes. Der nächste Grund, warum er bleiben soll, weil diese Heiligen Schriften, die aus der wahren Quelle kommen, diese Kraft haben, die Kraft des Wortes Gottes, die Kraft dieser Information, die Kraft des Inhaltes. Darum soll er bleiben. Vers 15. Ja, diese heiligen Schriften, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Warum soll er bleiben? Er soll bleiben, weil diese heiligen Schriften die Kraft haben, ihn weise zu machen zur Errettung. Wenn ihr das betrachtet, okay, wie macht die Schrift einen weise zur Errettung? So sehen wir schon, dass hier Schritte sind. Ja? Es geht hier, weise zu machen zur Errettung. Man wird nicht von jetzt auf gleich weise. Ihr kennt den Spruch, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Ja, ich meine den jetzt nicht in dem Sinn, dass der Meister, er weiß, wie man sich da festhält und ja, ein Lehrling kann von darunter fallen, aber nicht ein Meister, sondern in dem Sinn, dass es dauert, bis man ein Meister wird und dass man nicht einfach so vom Himmel fällt als Meister. Pop, und ist man da. Und genauso möchte ich sagen, dass hier ein Weg beschrieben wird, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung. Und der Weg ist eindeutig der, dass es die Schrift ist, die den Menschen, weil es hier um die Errettung geht und den Weg dorthin, die Schrift ist es, die den Menschen dahin führt, Schritt für Schritt. Die Schrift ist es, die dem Menschen die Augen öffnet, dass er ein sündiger Mensch ist. Geht mit mir zu Römer Kapitel 7, Vers 7. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne, aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch das Gesetz. Und jetzt könnten Leute debattieren und sagen, ja, klar hätte ich Sünde erkannt. Ich weiß das einfach von mir aus, dass Sachen schlecht sind. Und Paulus führt weiter, denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten und so weiter, dass das eine Sünde ist. Ihr Lieben, das Begehren hätten wir nie als Sünde gesehen. Warum? Ich tue doch niemanden weh. Es gibt sogar Sprichwörter, ich weiß nicht, ob es im Deutschen gibt, aber in anderen Sprachen gibt es Sprichwörter, dass das Begehren, das schadet niemanden. Warum? Es passiert ja nichts. Ich nehme ja dem anderen nichts weg. Ich begehre das nur in meinen Gedanken, in meinem Kopf. Niemanden wird dazu Leide gezogen. Also warum sollte das Sünde sein, wenn niemand geschädigt wird? Und Gott sagt, wir hätten das nicht gewusst. Die Sünde, die sich in deinem Kopf abspielt, würden wir nicht verstehen. Und Jesus macht das ganz klar und deutlich mit der Bergpredigt, dass er aufzeigt, Leute, Sünde geschieht schon im Herzen und das ist Sünde, die da geschieht. Aus diesem Grund, also wenn man das Gesetz richtig betrachtet, so wie Jesus es erklärt hat, würden wir das feststellen. Und der Mensch würde das ohne Gesetz nicht wissen. Also, wie werden wir zur Weisheit geführt? Wie entfaltet das Wort Gottes, die Heilige Schrift, die Kraft zur Errettung, dass der Mensch gerettet wird? Als allererstes dadurch, dass ihm die Sündenerkenntnis aufzeigt. Oder dass es wie in Matthäus Kapitel 5 aufzeigt, dass wir geistlich arm sind, dass wir Gott nichts zu bieten haben. Oder in Johannes Kapitel 9 zeigt es uns auf, dass wir blind sind. Wir von Natur aus, der Mensch, der natürliche Mensch, er würde niemals anerkennen, dass er blind ist. Sondern wie in Johannes Kapitel 9 würde ein jeder von sich denken, nee, ich habe den Durchblick, ich verstehe was vom Leben, ich habe gewisse Erfahrung, ich habe gesehen, Verhaltensmuster, ich habe das studiert, wie Leute sich verhalten, was richtig und falsch ist. Ihr Lieben, wir würden es nicht wissen, wir würden es nicht erkennen, dass wir sündig sind, dass wir arm sind, dass wir blind sind, und wir würden nicht erkennen, dass der Mensch nichtig ist. Also nichtig in dem Sinne, wie das Gesetz sagt, im Jesaja Kapitel 40, wo Jesaja fragt, was soll ich predigen? Und Gott sagt, predige, der Mensch ist Gras. Oh! Wo ich das gelesen habe, dachte ich, Herr, du hast dich vertan. Der Mensch ist wie Gras. Und Gott sagt, predige, der Mensch ist Gras. Ja. Nicht wie Gras, doch man kann es auch wie Gras auslegen. Und Petrus macht es so, aber Gott hat direkt gesagt, predige, der Mensch ist Gras. Also nichtig. Und das erkennen wir von uns an nicht an. Wir denken, wir sind etwas. Wir haben eine Würde. Ja, wir haben eine Würde, aber im Vergleich zu Gott haben wir sie nicht. Und das ist, was die Schrift macht. Das ist die Information, die uns von der Schrift aus zukommt. Aber der Text sagt, es bleibt nicht nur bei Information. Das ist nicht einfach nur Information, die in den Raum geworfen wird, sondern das ist so eine kräftige Information, die durchschlägt, die Kraft hat. Denkt ihr an Hebräer Kapitel 4, Vers 12, wo es über das Wort gesagt wird, dass es schärfer ist wie jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch. Ihr Lieben, es schlägt durch, es geht durch. Hier ist Kraft, dieses Wort in Vers 15, 2. Timotheus 3, 15, welches die Kraft hat, dich weise zu machen zur Errettung. Also es führt, es schlägt durch, es packt den Menschen. Es ist nicht einfach nur Information und es verändert Menschen. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das ist die Kraft des Wortes, nicht einfach nur Information, sondern der Mensch wird dadurch wiedergeboren. Wenn ihr es aufschreiben möchtet, in Jesaja Kapitel 55, da wird nochmal aufgezeigt die Kraft des Wortes Gottes. Und Gott sagt in Jesaja Kapitel 55 von Vers 6 bis Vers 11, ich lese nur Vers 11 aus Zeitgründen, genauso soll auch mein Wort sein. Und er vergleicht es davor mit dem Regen, den wir heute haben. Der Regen, er richtet Sachen aus und er vergleicht es damit und sagt, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gott spricht über sein Wort und hier sehen wir, wie die Information zu Kraft wird. Und das auswirkt, wozu Gott es gesandt hat. Also sehen wir ganz klar und deutlich, warum soll Timotheus darin bleiben? Weil die Quelle sicher ist, die Quelle ist von Gott. Ja? Und auch die Kraft des Wortes, weil das Wort so eine Kraft hat. Und das Nächste, was wir hier im Text sehen, das Wort hat nicht nur Kraft, sondern das Wort zeigt uns wirklich auch den Weg der Errettung. Und zwar den Weg der Errettung durch den Glauben allein. Lesen wir den Vers nochmal. Welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben in Christus Jesus. Fällt es euch auf und vielleicht hat der eine oder der andere eine Übersetzung, in dem es so verzeichnet wurde, ich lese den Vers nochmal, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben an Jesus Christus. Ja? Der Text aber sagt, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Hier zeigt Paulus auf, den einzigen Weg, zu dem die Schrift führt, in dem die Kraft der Schrift wirksam wird, um diesen Glauben zu bewirken, es ist der Glaube, der in Jesus ist. Ja, es führt zu dem wahren Glauben, nicht einfach nur zu irgendeinem Glauben, sondern es führt nicht zu einer Reihe der Informationen, die du besitzt, zum Intellekten, Verstand, sondern zu dem Glauben, der in Christus Jesus gewirkt wird, zu dem Glauben, von dem in Hebräer Kapitel 12, Vers 2 steht, von dem Glauben, der, und ich lese es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, zu dem Glauben, von dem Jesus der Anfänger und Vollender ist. Es ist zum Glauben in Jesus Christus. Und hier sehen wir auch definitiv die wahre Quelle der Errettung, zu der es führt, das Wort Gottes, und zwar Jesus Christus selber. Das Wort führt, hat Kraft und führt zum Wort allein, es führt zum Glauben allein und es führt zu Christus allein. Das sehen wir nur, wenn wir Vers 15 unter die Lupe nehmen und genau betrachten. Und das ist, warum er Timotheus auffordert und sagt, Timotheus, bleibe in diesem Wort, nirgendwo anders, weil es die Quelle ist, weil du weißt, was die Quelle ist. Es ist die Heilige Schrift, es ist dir direkt durch den Apostel gegeben worden. Und der Weg ist durch den Glauben und zu Christus, durch Christus Jesus allein. Der nächste Grund, warum er bleiben soll, ist wegen dem, was die Schrift selber ist. Und das sind die nächsten Verse. Also es zeigt auch, warum er bleiben soll, wegen dem, weil die Schrift das ist, was sie ist. Ja, es ist vielleicht etwas kompliziert ausgedrückt. Oh, jemand ruft schon Amen. Meinst du, dass du einverstanden bist? Ich habe keine Uhr, I'm sorry. Also ich bin nicht schuld, ich habe nicht lang gemacht. Ihr habt wieder langsam zugehört. Also, wenn ich das zusammenfasse, dann sehen wir definitiv Folgendes. Der Aufruf ist zu bleiben. Und falls du jetzt deinen Arbeitsplatz wechseln wolltest, dann will ich dir sagen, tut mir leid, das geht hier nicht um deinen Arbeitsplatz. Ja? Da musst du nach anderen Bibelstellen suchen, ob du da bleiben sollst oder nicht. Der Aufruf ist, zu bleiben an dem wahren Evangelium, zu bleiben an dem, was der Herr das Evangelium nennt, das rettet, das die Kraft hat zu retten, das die einzige Wahrheit ist. Und aus diesem Grund ist es für uns notwendig, immer wieder als Gemeinde, als jeder einzelne Christ zum Wort Gottes zurückzukehren. Sola Scriptura, das ist das, was dieser Text uns aufzeigen möchte. Das nächste ist zu bleiben in Christus Jesus allein, durch den Glauben allein. Das ist, was die Schrift uns aufzeigt. Also der Hauptgedanke hier in diesen Versen ist das Wort Gottes, das wahre Evangelium. Darin gilt es zu bleiben. Es tut mir leid. Lass uns noch kurz. Ja, ich würde gerne. Dann müssen wir nachmittags dranhängen. Wenn jemand Freudigkeit hat, darf er für diese Gabe, die geistliche Gabe, die geistliche, das geistliche Brot danken.